Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie zu einer weiteren Sendung Seniorensicherheit aus der Reihe He Alter. Mein Name ist Erik Eckenstaler und heute wieder mit mir im Studio Thomas Rothe, der ehemalige Kriminalbeamte und heutige Seniorensicherheitsberater.
Ja, guten Tag, liebe Hörerinnen, liebe Hörer von Radio Ginseng. Ich hoffe, Ihnen auch dieses Mal etwas mit auf den Weg geben zu können, damit Sie den Ganoven nicht auf den Leim gehen.
Ja, Thomas, du hast mir in Vorbereitung auf diese Sendung einen Brief zur Verfügung gestellt, der angeblich vom Bundeskriminalamt an einen Bürger geschickt wurde oder an mehrere. Ist schon etwas veraltet aus dem Jahr 2017, wahrscheinlich gar nicht mehr so aktuell. Auf den ersten Blick wirkt der sehr, sehr professionell gemacht und man ist erstmal geschockt, überhaupt vom Bundeskriminalamt angeschrieben zu werden. Da geht es um einen Großeinsatz des BKAs, des Bundeskriminalamtes, im Kampf gegen organisierte Bandenkriminalität. Und bei der Beschlagnahme von Beweismitteln ist unter anderem dann der Name des Adressaten aufgetaucht und man wird animiert, man solle eine Telefonnummer anrufen, sich dort melden, wenn man weitere Informationen haben will. Du bist natürlich der Spezialist, wenn man sich den Brief genauer anschaut, dann kann man schon feststellen, der ist nicht echt, oder?
Also das ist ein dermaßen primitives Machtwerk. Also als Fachmann darf man da wirklich nicht draufschauen, ohne dass einem da kalte Kaffee hochkommt. Zum einen erst einmal, dass der Briefkopf, das Bundeswappen, ist seidenverkehrt. Dann verwenden die Täter hier völlig unverständlicherweise das Landeswappen der Polizei Hessen in einen Brief einer Bundesbehörde. Und das knallt nun wirklich alles raus. Man hat hier auch noch einen Barcode eingefügt. Barcode, meine Damen und Herren, das kennen wir alle, das sind die Strichcodes an Waren, die ich dann an der Kasse im Supermarkt auf das Laufband lege. Dieser Strichcode wird eingescannt und zeigt mir dann den Preis an, den ich zu zahlen habe. Also wie gesagt, so viele Fehler, das setzt sich fort dann im Aktenzeichen, in der Telefonnummer und. Also das stimmt hinten und vorne nicht. Interessant ist hier nur, man wird dermaßen eingelullt, bis hin, dass man den Paragraph 203 zitiert. Paragraph 203 verpflichtet einen zur Geheimhaltung von Informationen im Rahmen von Ermittlungsverfahren. Aber bei diesem Paragraph 203 handelt es sich um eine Katalogstraftat. Das heißt, er bindet nur diejenigen, die sind im Paragraph aufgeführt, aber der normale Laie, der also nicht in der Lage ist, solche Feinheiten rauszuarbeiten, der fällt dann natürlich drauf rein. Und dann natürlich suggestiv die Aufforderung, mit niemandem zu sprechen, auch nicht am Telefon, noch nicht einmal am Haustelefon. Obwohl, wie will ich ein Haustelefon abhören? Das ist absoluter Quatsch. Das ist ja eine bessere Wechselsprechanlage und mehr nicht. Also da hat man schon wieder den nächsten Bolzen geschossen. Aber man wird ihm suggeriert, eine ganz bestimmte Telefonnummer anzurufen. Und da ist eigentlich die Krux an dieser ganzen Geschichte, wozu soll ich diese Telefonnummer anrufen? Da will man doch höchstens persönliche Daten von mir abfischen, bis letztendlich möglicherweise, also hier drängt sich für mich der Verdacht auf, man will dann eventuell auch noch Bankverbindungen bekommen, mit der Vorgabe einer möglichen Zeugenentschädigung. Ja, und gebe ich das einmal durch, dann habe ich natürlich Tür und Tor geöffnet, sprich die Safe-Tür von der Bank, um dann mein Konto anzapfen zu können. Der Brief ist älteren Datums und ist bisher noch nicht wieder in Erscheinung getreten, sodass davon auszugehen ist, dass man von diesem Blödsinn endgültig abgelassen hat.
Ich habe mir diesen Brief ja wirklich genauer angeschaut. Das kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, der einen Brief von einer Behörde bekommt, genau hinzuschauen, ist dieser Brief auch tatsächlich echt. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, es gibt sehr viele Schreibfehler, also was Kommasetzung betrifft, ja, was Groß- und Kleinschreibung betrifft. Aber auch der Ausdruck ist zum Teil etwas eigenartig, wo man sich denkt, da kann irgendwas nicht stimmen. Und dann kann man in die Details gehen, du hattest es ja schon erwähnt. Man kann auch mal schauen, ist denn die Telefonnummer auch tatsächlich eine Telefonnummer vom BKA? Das BKA hat ja eine offizielle Website.
Ja.
Oder was mir aufgefallen ist, die Absenderleiste ganz klein geschrieben. Da wird ein Blumenweg 1 erwähnt in Wiesbaden, den gibt es dort gar nicht. Es gibt eine Blumenstraße, aber einen Blumenweg 1 gibt es gar nicht. Also das sind so eine Kleinigkeiten, aber du sagtest ja bereits, dieser Brief, der ist 2017, wo es erst einmal aufgetaucht, man hat in den Medien viel davor gewarnt. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, jemanden mit solchen behördlichen Informationen zu erreichen, zum Beispiel über E-Mails. Was hast du da für Erfahrungen?
Dieser Masche taucht jetzt neu auf, nachdem man das Thema BKA-Brief hat ruhen lassen. Und da muss ich nochmal auf frühere Sendung zurückgreifen. Unsere Täter handeln immer zügig. Wenn irgendwann ein Trick erstmal in der Breite bekannt ist, ich denke nur an den Engeltrickbetrug oder den Polizeitrick, wenn der in der Breite bekannt ist, dann legt man den erstmal auf Eis, lässt das Ganze gut 2 bis 3 Jahre vor sich hinschlummern und dann baut man zu Recht darauf, aha, das Ganze ist in Vergessenheit geraten und jetzt kann ich das wieder zu neuem Leben erwecken, aber in einer anderen Variation. Und jetzt kommen neuerdings dann E-Mails ins Spiel. Interessant ist, ein sehr guter Freund und Kollege und mein Mentor Lothar Schirmer aus Magdeburg, ein Urgestein der Kriminalprävention, hat kürzlich eine E-Mail bekommen von Europol. Und da wird ihm im Unterschied zum BKA-Brief dann der Tatvorwurf gemacht, er habe kinderpornografische Bilder auf seinen Rechner. Kinderpornografie, das kann bestraft werden mit bis zu 10 Jahren Freiheitsstrafe. Aber man könne sich vor dieser Freiheitsstrafe schützen, indem man sich bereit erklärt, einen Strafbefehl anzuerkennen. Strafbefehl heißt, man bezahlt eigentlich regelmäßig eine Geldstrafe, die von einem Gericht in minderschweren oder geringfügigen Fällen auch von einem Staatsanwalt nach Tagessätzen festgesetzt wird. Aber Europol hat keinerlei Exekutivbefugnisse hier in Deutschland, sondern Europol ist ein Verbund der Polizeien der Staaten des europäischen Raums und hat hier nur eine koordinierende Tätigkeit. Europol wird niemals exekutive Aufgaben wahrnehmen. Europol ist, da es ja kein Gericht ist, auch niemals Strafbefehle verhängen können. Also hier hat man sich auch wieder ins eigene Knie geschossen und baut auf die Blindäugigkeit der E-Mail-Empfänger, dass sie da ausgerechnet beim Verkehrten gelandet sind. Ja gut, damit müssen sie immer wieder leben. Hier wird, wie gesagt, Druck aufgebaut mit diesem Tatvorwurf, kinderpornografische Erzeugnisse. Also für meinen Kollegen lege ich die Hand ins Feuer. Der hat sowas nicht.
Man kann sagen, Europol ermittelt nicht selbst, sondern das ist mehr oder weniger eine Institution, wo sich die Polizeien Informationen austauschen, aber die selbst nicht ermittlungstätig werden.
Europol koordiniert, teilt Informationen an die einzelnen Mitgliedstaaten weiter, führt eine zentrale Statistik für den europäischen Raum und betreibt auch in gewissem Sinne Forschung in der Kriminaltechnik, kriminologische Software, die als Ermittlungsunterstützung bei den heutigen Formen der Kriminalität, also Cybercrime, genutzt wird. Genauso wie es dann auch das Bundeskriminalamt macht. Das Bundeskriminalamt hat natürlich keinerlei derartige Befugnisse, sprich Strafbefehle zu erheben und dann Gelder einzutreiben. Europol, man denkt schon fast, das ist die Spitze vom Ganzen. Ich bekam selbst eine ganz exotische E-Mail und zwar von der Swiss Gendarmerie, also der Schweizer Kantonspolizei. Und dort wurde mir der gleiche Tatvorwurf erhoben. Ich hätte kinderpornografische Bilder auf meinen Rechner gespeichert und man würde jetzt gegen mich strafrechtlich ermitteln. Schon alleine, das ist ein riesengroßer Schwachsinn. Also wenn man wirklich mal logisch rangeht, wäre das der Fall und es würde den echten Täter erreichen, dann würde dieser doch sofort den Rechner verschwinden lassen, sodass eine nachfolgende Beweissicherung gar nicht erst möglich ist. Und hier wurde in etwas abgewandelter Form mir von den Schweizer Kollegen dann vorgeschlagen, um einer Haftstrafe zu entgehen, möchte ich mich umgehend mit dem Leiter des Bundeskriminalamtes in Verbindung setzen, der dann das Ganze zu meinem Wohlgefallen klären würde. Und jetzt denken wir nochmal logisch nach. Der Leiter des Bundeskriminalamtes, Holger Münch, ein von mir außerordentlich sehr geschätzter und geachteter Kollege, sitzt der größten Polizeibehörde Deutschlands vor, dem Bundeskriminalamt. Er als Leiter hat eine koordinierende Tätigkeit innerhalb der Abteilung und überwacht natürlich die Tätigkeit der einzelnen Abteilung. Jetzt soll ich als kleiner, vermeintlicher Täter ausgerechnet diesen Chef anrufen. Also da greife ich mir selbst auch an den Kopf und ich denke, liebe Damen und Herren, Sie auch sich mit so einem kleinen Fisch beschäftigen, um dann, und das darf er natürlich auch wiederum nicht, das dürfen nur in geringfügigen Fällen Staatsanwälte und ansonsten nur Richter, mir einen Strafbefehl aussprechen, wonach ich so und so viele Tagessätze zu zahlen hätte, um dann aus diesem Strafverfahren herauszukommen. Richtig ist, wenn denn wirklich etwas dran wäre, man würde niemals dem potenziellen Täter vorher eine E-Mail schicken, sondern dann würde man einen richterlichen Beschluss herbeiführen und die Polizeien der Länder wären dann zuständig, würden dann mit einem richterlichen Beschluss in der Hand bei mir vor der Tür stehen und ehe ich überhaupt nur piepsen kann, würde man mir den Durchsuchungsbeschluss unter die Nase halten, dann würden sofort mehrere Kollegen und Kolleginnen bei mir die Wohnung stürmen und alles, was irgendwie an Computertechnik da ist, einschließlich meiner Musiksammlung an CD oder meine Filmsammlung auf DVD, sicherstellen und dann in das Landeskriminalamt zur Auswertung bringen. Aber vorher ein so Vorwand, also das entbehrt jeder Logik.
Ich habe da nochmal eine Frage. Du sprachst ja davon, dass du in dieser Mail aufgefordert worden bist, den Leiter des BKAs anzurufen. War denn da eine Telefonnummer hinterlegt?
Da war eine Telefonnummer hinterlegt, aber...
Mit Schweizer Vorwahl nehme ich mal an.
Nee, mit einer deutschen Vorwahl. Aber das ist ja auch kein Problem, dass ich über die einzelnen Provider, das ist reiner Weg eine Sache der Software, ich kann mir hier in Deutschland auch als Schweizer einen Telefonanschluss anmelden und switche den dann so um, dass bei mir in der Schweiz das Telefon klingelt.
Wie kann man das erkennen? Wir hatten ja schon mal in einer anderen Sendung das ganze Thema, da ging es um Telekommunikationsfake-Mails. Also dieses ganze Thema, die E-Mail-Adresse mal zu checken, ist die denn richtig geschrieben? Ist das eine von wirklich von Europol oder ist da noch irgendein Anhängsel dran, der da nicht reinpasst? Und bist du bzw. dein Kollege, der Lothar Schirmer, seid ihr da auch namentlich persönlich angeschrieben worden? Also sehr geehrter Herr Thomas Rothe zum Beispiel oder war das nur allgemein?
Es war allgemein, also das ist schon ein Zeichen dafür, dass es nicht stimmen kann. Ansonsten hätte man mich namentlich angeschrieben. Und was die E-Mail-Adresse angeht, ich brauche nur ein einziges Zeichen im Header, also in der E-Mail-Adresse, zu ändern. Und schon kommt die E-Mail, wenn ich auf diese Mail antworte, bei denjenigen an, der sie abgesendet hat und nicht beim eigentlich vermeintlichen Absender, dem Bundeskriminalamt, Europol oder der Swiss Gendarmerie. Das ist nur eine Winzigkeit und wer das nicht beachtet, deshalb empfehle ich immer wieder, ganz genau auf den Header zu schauen. Wenn da irgendwo was nicht stimmt, dann lasse ich die Finger davon.
Wie bekommt man so eine Mail? Ich meine, ist das Zufallsgenerator, der dann aufgrund von irgendwelchen Mails, die die Ganoven dort zur Verfügung haben, die dann streut oder?
Vollkommen richtig. Das sind die sogenannten Streumails. Die werden zu Tausenden rausgeschossen über die einzelnen Provider und dann kommt so eine Masse, dass die Provider das selber nicht mehr filtern können. Und schon, ehe man sich versieht, hat man dann diesen Blödsinn auf seinen Rechner.
Jetzt hatten wir über diesen Brief gesprochen. Über die E-Mails von Europol oder von der Swiss Gendarmerie. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man direkt angerufen wird mit solchen Themen. Also Staatsanwaltschaft, vermeintliche Staatsanwaltschaft oder Polizei.
Ja, da ist wieder ein Trick hochgekocht, der gut 2 Jahre lang in der Mottenkiste lag. Und jetzt ganz neu, also wenn ich so die aktuellen Anzeigen oder Mitteilungen in den Medien verfolge, kommt jetzt wieder dieser alte Trick mit dem Polizeibeamten, der einen anruft und uns mitteilt, man hat eine Bande festgenommen. Bei einem dieser Bandenmitglieder hat man dann den Zettel gefunden mit Name, Anschrift von dem Angerufenen. Und es steht zu befürchten, dass jetzt diese Bande bei mir einen Einbruch begeht. Um mich vor Schaden zu bewahren, bietet mir dann die Polizei an. Sie schicken dann einen Mitarbeiter vorbei, der alle Wertgegenstände, sprich Schmuck, Bargeld in nicht geringer Höhe, dann mitnimmt und das für mich so lange aufhebt. Und die hatten jetzt wiederholt Erfolg gehabt. Erstaunlicherweise aber gab es auch einige Absagen, die zur Anzeige gebracht wurden, wo auch über 80-Jährige, die solche Ratgebersendungen verfolgen, auf solche Tricks nicht reinfallen. Es gibt aber auch wiederum jüngere, 40, 50, 60-Jährige, die dann so überrumpelt sind von solchen Anrufen, die dann wirklich alles zusammensammeln und zusammenkratzen und auf Anruf hin dann loseilen, runter an die Tür gehen und das an den vermeintlichen Kriminalbeamten aushändigen. Ein Fall ist bekannt, da hatte dann der Übergeber noch von den Kripo-Beamten den Ausweis gefordert und der hat gesagt, ja, er ist Kripo-Beamter, er ist ein Zivil und da braucht er gar keinen Ausweis. Also das war extrem blauäugig, aber zigtausend Euro an Bargeld und Schmuck waren dann weg.
Man kann zusammenfassend sagen, in allen Fällen, ob das jetzt der Brief ist oder ob das die Mails sind oder auch diese Anrufe, man sollte sich an die richtige Polizei wenden, Anzeige erstatten und nach Möglichkeit alles, was in irgendeiner Art und Weise als Beweismittel dienen kann, zur Verfügung stellen.
Genau so. Und es gibt ja auch den einen oder anderen Fall, wo unsere geplanten Opfer dann so pfiffig waren, dass sie auf das Spiel der Täter eingegangen sind. Das heißt, sie haben zugesichert, ja, sie werden ihr Bargeld und alles zurechtlegen, aber das erfolgt dann etwas später, weil man ganz dringend zum Arzt müsste und man sollte dann in etwa 2-3 Stunden nochmal zurückrufen. Darauf haben die Täter sich auch eingelassen und unsere Pfiffikusse aber haben die Polizei angerufen, die richtige natürlich, und diese hat schnellstmöglich operative Kräfte zusammengezogen in Zivil. So war man in der Lage gewesen, zum festgelegten Übergabezeitpunkt dann den Übernehmenden hochzuziehen. Leider Gottes, man bekommt immer nur den Abholer, aber die ganze Bande, die dahinter steckt, ja, die geht dann erstmal mehr oder weniger schadlos raus. Die haben Verlust gemacht, Verlust dahingehend, dass sie jemanden nicht abzocken konnten, aber das verschmerzen die ganz locker. Dafür gibt es dann die nächsten 10, 20 oder 30 Leute, bei denen es wieder klappt. Und auf den einen Abholer können sie verzichten. Das sind in der Regel Menschen einfacher Couleur, die für sehr geringes Entgelt solche Bodendienste erledigen. Und auf die kann man dann locker verzichten. Also die lässt man regelrecht ins offene Messer laufen.
Thomas, dann danke ich dir für deine Informationen und Tipps.
Ja, meine Damen und Herren, Ihnen sei es dann auch mal mit auf den Weg gegeben. Bleiben Sie immer schön misstrauisch. Und wenn Sie Zweifel haben, rufen Sie ruhig die richtige Polizei an. Die helfen Ihnen gern weiter.